Hallo, hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Smart nochmal. Mein Name ist Jana Hohlweg und wie immer sitze ich nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt die fröhliche, lächelnde, wundervolle Sandra Brauer. Hallo.
Hallo, liebe Jana, ich bin ja so glücklich, du hast es endlich wieder gesagt. Hello, hello, hello. Wie konntest du es wissen? Nein, du konntest es wissen, dass du mich damit glücklich machst, oder? Dein Gesicht hat gerade Wende gesprochen. Danke.
Total. Okay, ich dachte auch. Das ist unsere Tradition.
Vielen Dank. Natürlich auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge.
Da wurde die Stimme gerade ganz tief.
Ja, ich kann das. Okay, wie ist gerade so? Bei dir so?
Wie ist gerade so? Ja, Leben ist wieder in Deutschland angekommen. Ich muss gerade überlegen. Vor einer Woche bin ich nach Deutschland zurückgekehrt von der spanischen Überwinterung. Von daher muss ich mich noch ein bisschen akklimatisieren und schauen, dass ich mich wieder dem deutschen Wetter, wie soll man sagen, einordne, füge. Sehr schön. Und jede Stunde Sonne wird hier ausgenutzt und der Laptop wird mit in die Sonne getragen und von dort aus gearbeitet. Von daher, ja, nutze ich jeden Sonnenstrahl und hoffe auf ein baldiges Frühjahrswetter in Deutschland. Aber ich freue mich auch, weil nächste Woche geht's nach Hamburg und Ende April auch nach Berlin. Und wir sehen uns ja dann auch mal wieder persönlich. Also jetzt fängt so meine Remote-Phase löst sich jetzt gerade so ein bisschen auf. Ich sehe wieder mehr Menschen persönlich und freue mich darauf, in Hamburg dann auch wieder die Möglichkeit zu haben, so ein bisschen in die Stadt zu fahren und Kaffee trinken, Meetings vor Ort. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, unseren Podcast vor Ort aufzunehmen.
Oh ja, das ist der Plan. Ich muss noch den Raum organisieren, weil ich glaube, das Datum haben wir schon abgesprochen. Also das kriegen wir noch hin. Ich sag dir noch Bescheid, wenn es geklappt hat. Mehr wird noch nicht verraten, vor allem, weil wir nicht wissen, ob das technisch funktioniert alles. Aber egal, anderes Thema. Danke für einen Mini-Einblick in Janas Vanlife. Vor allem für diejenigen, die es noch nicht wissen. Du lebst ja meistens eben nicht an einem Ort, sondern bist eher reisend unterwegs und sendest auch gerade live direkt aus deinem Mobil.
Yes, live. Deswegen kann es manchmal sein, dass so ein paar Nebengeräusche dazukommen. Wer schon die ersten Folgen gehört hat, kennt das. Ich bin mir manchmal nicht sicher, wie gut deine Audio-KI-Tools es rausfiltern. Ich glaube, sehr gut, weil wenn ich mir im Nachhinein so die Folgen nochmal anhöre und nochmal in der Postproduktion schaue, dass alles gut ist, dann höre ich da immer nicht viel von dem Kühlschrank, den ich so großartig angekündigt habe. Von daher, glaube ich, passt das schon und ich bin immer froh, wenn es nicht regnet und stürmt, weil im Van hörst du es dann prasseln und ich bete immer, dass die Stunde, die wir aufnehmen, das Wetter einigermaßen sutsche da draußen bleibt. Aber heute ist wieder alles gut und wir können entspannt unseren Podcast aufnehmen. Wie ist es bei dir? Was war die letzten zwei Wochen so los? Was hat dich beschäftigt? Wie ist das Leben so?
Ja, danke für die Frage. Ich lieb's. Ich könnte jetzt zahlreiche Sachen aufzeichnen vielleicht auch, aber eher aufzeigen.
Machen wir eh.
Das tun wir eh. Aber ich glaube, ich möchte ein Highlight der letzten Woche rausgreifen und zwar ist Sunia Lunara geboren worden.
Wow, was ist das? Sunia Lunara, habe ich das richtig verstanden?
Ja, du hast es richtig verstanden. Schöne Grüße gehen raus an ChatGPT, vor allem die App ChatGPT, die App von OpenAI, mit der man wunderbar in Co-Kreation gehen kann. Und ich glaube, ich habe einen Abend, ich habe vergessen welchen, aber einen Abend in der letzten Woche 3 Stunden mit dem Tool kooperiert und dabei ist unter anderem die digitale Künstlerin Sunia Lunara geboren worden und ein Songtext, besonders die Songtextkreation hat mir unendlich gut gefallen. Also es war wirklich, als hätte ich mit einem Kollegen oder einer Kollegin einen Songtext kreiert. worüber ich sehr dankbar übrigens bin, weil ich nicht so gut im Songtexte schreiben bin. Ich kann gut Verse schreiben, aber Songtexte habe ich bisher noch nicht versucht. Und das war tatsächlich so ein Highlight. Und das Ganze, Sunia Lunara, ist auch schon nach außen gelangt, aber so erst sehr zögerlich. Und ich muss sagen, die Tonqualität eher mäßig. Also Sunia Lunara hat ihren ersten Song rausgebracht und die KI Suno AI hat alles gegeben, unter Zuhilfenahme von Prompts, die ich definiert habe, dass sein erster Song tatsächlich auch nach außen gelangen konnte. Tonqualität, muss ich sagen, da geht noch mehr, aber man erkennt, dass es ein Popsong werden soll. Mhm.
Wichtigste Frage von meiner Seite, weil ich in diesem ganzen Intranet-Bereich und so, ist man ja immer auf der Suche nach irgendwelchen coolen Namen, die aber auch einfach gut passen, die man gut so im Alltag benutzen kann. Also Namensfindung, Namensgebung ist bei mir oft ein großes Thema, weil man braucht für bestimmte Tools da einfach einen pfiffigen Namen, mit dem sich die meisten hoffentlich identifizieren können. Sunia Lunara. How?
Das willst du gar nicht wissen. Nein, Quatsch. Also ich habe tatsächlich mit der App so gesprochen, dass ich den Hintergrund der Künstlerin erzählt habe, also die Identität. Ich habe eine Persona entwickelt, mehr oder minder, aber auch so wie ich es üblich mache, während des Redens hat ich die Persona entwickelt und die KI hat darauf reagiert. Leider sind KIs sehr positiv und wenig kritisch. Also man müsste denen immer mitgeben, dass sie mich bitte auch kritisieren sollen und das in Frage stellen sollen. Aber in diesem Fall passte das ganz gut. Und im Ursprung hatte ich gesagt, das ist bitte eine Kombination aus der französischen Künstlerin Sass und Nina Chuba sein soll, auch vom Musikstil her. So, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich verschiedene Musikstile toll finde. Und tatsächlich ist dann angelehnt an, es soll eine digitale Künstlerin daraus entstehen, dieser Name entstanden. Und die Vorschläge daraus, die ursprünglichen, kamen von ChatGPT. Und ich habe Rückmeldung gegeben und dann haben wir es gemeinsam optimiert. Und jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Namen. Den Songtext würde ich auch nochmal optimieren. Und ein Nachteil ist aktuell noch, dass synthetisierte Stimmen, also Stimmen, die KI-basiert kreiert werden, im Moment noch sehr blechern klingen. Das ist nicht schön. Beats kann man wunderbar kreieren. Also wer Interesse daran hat, sowas mal zu hören, kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Dann schicke ich auch den Link nochmal raus. So öffentlich sichtbar ist das jetzt nicht. Aber die synthetisierte Stimme hört sich im Moment auch so mäßig an. Das entspricht nicht meinem Qualitätsbewusstsein. Und das aber weiter zu beobachten und auch auszuprobieren, wie man den Prompt verändern kann, sodass auch genau der Song rauskommt, den ich gerne hätte, das wird so ein bisschen mein Projekt jetzt für die nächsten Wochen sein.
Vielleicht können wir an der Stelle nochmal erwähnen, dass auch der Jingle, den ihr jedes Mal hört am Anfang und am Ende, ja auch von Sandra und einer bestimmten KI erzeugt wurde. Willst du dazu noch kurz was sagen?
Nee, das stimmt gar nicht. Also ich wollte das, aber ich bin mir nicht sicher, ob das KI erzeugt ist. Ich glaube, ich habe nur gesucht und habe dann schlussendlich auf Hashtag Werbung Pixabay das gefunden. Das ist tatsächlich etwas Vordefiniertes gewesen. Ich glaube, ich war das gar nicht. Wir haben darüber gesprochen. Guck. Die Ergebnisse waren nicht gut, aber schön, dass du das denkst, dass unser mega cooler Schickel, das klappt noch nicht so. Also das würde man hören.
Mhm. Ach, guck. Siehst du, und ich dachte, du bist schon so drin und das wäre so der dritte Versuch gewesen. Also guck mal,
Nein, danke, aber nein.
Alles klar, dann Folge 4, habe ich es auch rausgefunden, ist gar nicht KI generiert. Okay,
nichts.
Nein, ich bin nicht enttäuscht. Gehen wir weiter.
Bitte nicht weinen, ihr müsstet Janas Gesicht gerade sehen. Nein, okay, geh weiter, schnell, bevor wir uns darin verhaspeln, weil wir können gerne ein anderes Mal weiter darüber sprechen und ich werde gerne über Sunia Lunaras Erfolge berichten und vielleicht, ich muss es aber kurz noch einmal erwähnen, die Idee für diesen Prozess, die stammt nicht von mir, sondern ich bin inspiriert worden vom KI-Entdecken-Podcast von Deutschlandfunk und dort wurde ein Hamburger erwähnt, der glaube ich, auch zu den Digitalisten gehört und der selber ein solches Projekt gestartet hat, um aber eher mit der billigen Produktion von Popmusik sich auseinanderzusetzen, das öffentlich zur Schau zu stellen und ein bisschen herumzuprobieren mit KI-Möglichkeiten. Und bei mir ist es, glaube ich, eher dieses, ich möchte mit KI rumspielen, ich möchte mehr lernen und ich möchte als Frau mit auch einer digitalen Künstlerin ein bisschen nach draußen gehen, um da einen Tick mehr Weiblichkeit mit reinzubringen, weil mir diese ganze KI-Szene einen Tick zu männlich ist. So, Punkt, fertig. Jetzt kannst du bitte das Redezepter weiter übernehmen.
Vielleicht können wir die letzte Folge nochmal Revue passieren lassen. Mhm. Also, ne, das wirkt ja auch immer so ein bisschen nach von uns. Wir haben es vielleicht schon mal erwähnt. Wir haben so einen kleinen Prozess, dass ich zum Beispiel die Folge schneide im Nachhinein. Das heißt, ich höre mir die Folgen doch nochmal relativ intensiv an, auch inhaltlich und gucke, dass das auch alles sauber ist oder ob man nochmal irgendwo was rausschneidet, zum Beispiel irgendwelche größeren Lücken oder M's, auch sehr beliebt. Ich glaube, wir haben, ja, M.
M.
haben wir uns doch gebessert, wenn ich das so sehe. Und da ist mir nochmal bei diesem digitale Resilienz-Thema einfach aufgefallen, dass ich gerne noch mal konkreter in so bestimmte Felder reingehen wollen würde, auch weil wir das Feedback bekommen haben, dass wir doch gerne an der einen oder anderen Stelle auch noch mal konkreter werden können. Und ich glaube, wir haben in der letzten Folge einfach uns einfach dieses Thema irgendwie gegriffen, uns dem Thema genähert. Das brauchte auch seine Zeit. Und wenn es für dich okay ist, würde ich gerne so Richtung Social Intranet, Social Communication das Thema weitertreiben wollen, weil ich glaube, das könnte für viele interessant sein.
Ja, total. Und vielleicht auch da nochmal als Zusatz oder auch als Catch-up zur letzten Folge der Kommentar. Ich glaube, ich habe es auch schon erwähnt gehabt. In meiner Welt ist es so, dass ich ein riesengroßes Trello-Board habe und auf diesem Trello-Board sind die ganzen Unterbereiche, die für mich halt digitale Resilienz beeinflussen. Und grundsätzlich würde ich das so sehen, dass man im Unternehmen im Prinzip sich einer solchen Landschaft dann widmet und durch die ganzen Unterbereiche durchgeht und sagt, wo stehen wir gerade, wo können wir noch besser werden und irgendwann dann hat man sich vielleicht so weit optimiert, dass man wirklich auch die Vorzüge des digitalen Arbeiten nutzen kann und oftmals gelingt das eben nicht alleine, weswegen wir dann als Externe dann zugeholt werden, sagen, komm, unterstütz uns mal dabei, uns als Team, vielleicht auch als Unternehmen in Gänze, dass wir halt schauen, wie wir ja uns in der digitalen Zusammenarbeit noch besser aufstellen können. Und digitale Resilienz, sagte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon, ist für mich halt die Kompetenz, die digitalen Stress vorbeugt oder ihn auch reduzieren kann. Und gerade im Bereich der digitalen Zusammenarbeit ist halt ein Stressfaktor die digitale Kommunikation. So, und wenn wir das halt nochmal aufgreifen und sagen, wie können wir das verbessern oder vielleicht auch ja unterstützen, dass es gut läuft, dann sind wir natürlich ganz schnell bei dem Thema auch, was dich ja so sehr beschäftigt, des Social Intranets oder allgemein Social Collaboration. Ich glaube, du wirst ausführen, was du darunter eigentlich verstehst oder was das alles auch ist. Und ich könnte da auch ganz provokativ die Frage stellen, ja, warte mal, bessert das Ganze eigentlich? Also verbessert das wirklich die digitale Kommunikation? Oder ist es jetzt einfach auch noch eine Tool-Landschaft, vielleicht sogar die hinzukommt, die noch weitere Stressfaktoren mit sich bringt? Und wenn du da ein bisschen auch drauf eingehen könntest, würde ich mich, glaube ich, freuen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das viele unserer Zuhörenden auch interessiert. Vielleicht auch gerade nochmal Anfang der Kette. Was verstehst du darunter? Oder wie kann man das auch einführen, wenn man so ein Social Intranet noch gar nicht hat? Oder wie gehe ich vor, wenn ich bereits etwas nutze, aber irgendwie feststelle, so richtig gut wird es auch nicht genutzt oder läuft nicht? Wir können ja mal gucken, wo wir da rauskommen. Somit herzlich gerne. Ich bin bereit. Ich freue mich.
Ja, das Thema Social Intranet ist ja so eines meiner, ich wollte gerade sagen, Herzensthemen. Das klingt manchmal so ein bisschen komisch in meinen Ohren, aber so mein Kernthema, mein Fokusthema, worum sich einfach viel dreht oder auch mittlerweile eben, ja, Social Intranet, aber vielleicht nochmal erweitert oder breiter aufgemacht, dieses Social Communication, wie du es schon sagtest, oder auch Social Collaboration. Und jetzt müssen wir natürlich in die Begrifflichkeiten nochmal kurz reingehen und die aufräumen oder erläutern, weil vielleicht die ein oder anderen Personen hier zuhören und sagen, um Gottes Willen, worüber redet ihr da? Oder ja, mir ist schon klar, worüber ihr redet. Aber ich hoffe, wir können beide Level gerade abfangen.
Sehr gerne.
Super, genau. Ich versuch's mal zu umreißen und vielleicht die ein oder anderen ExpertInnen, die vielleicht auch hier zuhören und selbst in dem Bereich vielleicht auch als Beratende etc. unterwegs sind, sagen, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders oder ich hätte das vielleicht nochmal anders erklärt oder so. Das ist in dem Bereich manchmal ein bisschen diffus. Was ist jetzt ganz konkret was? Aber von dem Intranet sprechen wir ja immer, wenn wir über so eine interne Plattform sprechen, die eben wirklich nur Mitarbeitenden, eventuell nochmal vielleicht auch Lieferanten oder auch Beratenden oder sowas geöffnet wird. Aber es ist ein internes Instrument, wo dann eben Informationen, Dokumente, Unterlagen, Links und so weiter zur Verfügung gestellt werden.
Ja, genau. Ich melde mich gerade. Tatsächlich habe ich schon vor Urzeiten Kontakt zu ersten Intranetten gehabt. Und zwar muss es in 2006 oder 2007 gewesen sein, als wir ein Campus-Management-Projekt an Hochschulen eingeführt haben. Und da war es damals noch fancy shit. Entschuldigung die Wortwahl. Aber es war so cool, dass man halt mit den Kunden zusammen an Dokumenten arbeiten konnte, dass man drauf zurückgreifen konnte, Feedbackschleifen ganz anders gestalten konnte. Und ich weiß auch noch, dass wir da, glaube ich, in dem Unternehmen schon ganz schön gut vorne mit dabei waren. Ich meine, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Und es war aber tatsächlich eher für mich ein Dokumentenaustauschtool und nur minimale Kommunikation und viel Dokumentation. Das sind so meine Erinnerungen und das assoziiere ich persönlich auch mit Social Intranet. Also mit Intranet. Entschuldige bitte.
Das ist jetzt spannend. Genau, weil das klingt für mich jetzt eher nach einer digitalen Zusammenarbeitsplattform, vielleicht sehr dokumentenfokussiert. Das hätte ich jetzt nicht klassisch als Social Intranet definiert, sondern quasi, was wir ja heute auch eher unter Collaboration oder dann mit erweiterten sozialen Funktionen, nämlich wo ich mich mehr unterhalten kann, austauschen kann, interagieren kann, reden wir dann eher von Social Collaboration. Um das vielleicht nochmal einzuordnen, das geht dann eher so in diese Microsoft Teams Richtung. Ich nehme das gerne als Beispiel, weil es einfach das Gros kennt. Das heißt, ich habe digitale Arbeitsräume, ich kann da projekt- oder themenbasiert zusammenarbeiten, ich habe die Möglichkeit, da Dokumente abzulegen, zu verlinken, parallel zeitgleich drin zu arbeiten, mich auch innerhalb der Dokumente zu verlinken und zu unterhalten, Personen zu taggen und zum Beispiel dann in Teams auch wirklich chatbasiert mich über diese Timeline, über diese Beiträge dann zu unterhalten, abzustimmen und ebenso in diesem, ich sag jetzt mal, im kleinen Working Out Loud über so eine Timeline eben transparent zu machen, welche Entwicklung gibt's gerade im Projekt, was ist passiert, wo liegt das aktuelle Protokoll ab und so weiter. Also das wäre dieser Social Collaboration Bereich.
Okay, das ist dann wie das Social Network, also wie Facebook, LinkedIn und Co. Oder wie würdest du das so auch noch.
Da hast du jetzt den nächsten Topf aufgemacht.
Sorry.
Nein, aber das ist gut, dass du es sagst, weil das ist tatsächlich das, was ich meinte am Anfang. Es ist manchmal so ein bisschen diffus, was ist jetzt konkret was? Weil wenn du auch sagst, so 2006, 2007, ja, Intranets gibt es seit 20, 25 Jahren und in der ersten Form waren es wirklich klassische Informations- und Newsbereiche, also wirklich ganz statisch, da liegen interne Infos und da werden Unternehmensnachrichten verbreitet. Das waren ja so diese ersten klassischen Intranets. Und dann hat sich das Ganze weiterentwickelt. Dann hat man zwischendurch auch mal diese digitalen Arbeitsräume in Intranets integriert. Vielleicht ist das auch das, was ihr damals hattet, 2006, 2007. Das heißt, es gab eine Zeit, da hat man diesen Zusammenarbeitsfokus mit diesem Intranet-Fokus auch zusammengepackt und hat gesagt, innerhalb eines Intranets habe ich dann eben so einen Bereich, der heißt Zusammenarbeit oder Arbeitsräume und da kann ich direkt da reinspringen und zusammenarbeiten. Also so die Richtung. Und wenn wir jetzt sagen, was sind denn jetzt Social Intranets? Als wirklich Social Intranet können eben Intranet-Plattformen bezeichnet werden, die diesen, ich sag jetzt mal, klassischeren Ansatz von Informationsbereitstellung, Dokumentenablage, nicht im Sinne von Zusammenarbeit, sondern ich stelle interne Unternehmensdokumente zur Verfügung, die alle brauchen, zum Beispiel über bestimmte Richtlinien oder Prozesse, die eingehalten werden müssen, bis hin zu Unternehmensnachrichten, Bereichsnachrichten, Abteilungsnachrichten und so weiter. Und das wiederum kombiniert mit diesen ganzen sozialen Aspekten. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel innerhalb dieser Nachrichten direkt austauschen, das kommentieren, in Dialog gehen, gefällt mir klicken oder den Link nochmal woanders hin teilen. Manche Social Intranets haben auch Communities. Das heißt, ich habe da Community-Räume, in denen ich mich austauschen kann. Das geht dann in diese Social-Network-Richtung, die du gerade sagtest. Mhm. Ne, nicht umhin hat irgendwann Facebook gedacht, ach, wenn eh internen Unternehmen, die alle so Social-Networks wollen, dann machen wir doch unsere eigene Social-Network-Plattform da draus. Paar haben es eingeführt, aber Facebook ist ja in Deutschland jetzt nicht so beliebt, in Anführungszeichen, aus einer Unternehmensbrille, dass jetzt viele gesagt hätten, das tun wir. Und genau, also das nochmal zusammenzuziehen, da gibt es diese Communities, es gibt Social Intranets, da gibt es wirklich so eine zentrale Timeline, die quasi mein persönlicher, ich sag jetzt mal Newsfeed ist, wo alles so reingespielt wird, was so in diesem Social Intranet passiert und was zum Beispiel für mich relevant sein könnte. Also was ist auf Seiten veröffentlicht worden, die ich abonniert habe, was ist in Communities passiert, bei denen ich Mitglied bin, und so eine Timeline kann dann zum Beispiel so alles zusammenziehen und ist quasi mein zentraler Einstieg in so ein Social Intranet. Nochmal, falls jetzt hier welche dastehen und sagen, ah, okay, aber wir haben hier zum Beispiel SharePoint Online im besseren Falle, ist das jetzt ein Social Intranet? SharePoint Online an sich ist erstmal ein klassischeres Intranet, aber kann natürlich über diese ganze M365-Landschaft auch mit solchen Communities aus ehemals Yammer, heute Viva Engage zum Beispiel, miteinander integriert werden und Social Liga gemacht werden. Aber deswegen müssen wir immer gucken, worüber sprechen wir, was meinen wir ganz konkret damit, weil es gibt 100 verschiedene Ausprägungen von Intranets, Social Networks, Social Collaboration, und ja, da muss man immer gucken, worüber man spricht.
Ja, vielleicht auch dazu. Ich habe gerade schon ein bisschen mitgeschrieben bei SharePoint Online. Das war tatsächlich das, womit wir damals gestartet sind. Also wir hatten auch eine SharePoint-Umgebung, eher zum Dokumentenaustausch und Co. Das ist das Beispiel, von dem ich gerade berichtet hatte.
Ganz kurz, dann war es nicht online, wenn ihr damals gearbeitet habt, sondern dann war das noch die alte On-Prem-Umgebung. Genau, aber SharePoint, ja.
Mhm. Dankeschön für deine Genauigkeit an der Stelle. SharePoint. Mhm. Und heute ist es tatsächlich auch so, also ich bin ja nicht in einem Unternehmensverbund oder bin halt selten lange als Freelancerin in Projekten unterwegs, sondern eher in meiner Solo-Welt. Deswegen kenne ich leider diese Teams-Umgebung nicht oder Viva Engage und Co. Also ich kenne es technisch, ja, weil ich mir sowas immer anschaue, aber ich nutze es halt nicht permanent. Was wir aber bei uns im systemischen Netzwerk nutzen, ist tatsächlich auch eine Community-Umgebung. Und da habe ich, als ich das installiert und eingerichtet habe, nach Social Network gesucht, also ein individuelles Social Network, was wir halt für uns aufbauen können, um dann miteinander in Interaktion zu gehen, Dokumente auszutauschen, vielleicht auch Unterräume zu bilden und Ähnliches. Und da finde ich es tatsächlich ganz, ganz spannend, wie das halt Stück für Stück in die Nutzung kommt oder eben auch nicht. Und das ist vielleicht auch so ein Thema, wo ich mir vorstellen könnte, dass das interessant sein kann, ja, vielleicht auch für diejenigen, die uns zuhören, wie man so ein Social Network, also ein Social Intranet, zum Leben erwecken kann. Vielleicht als Zusatz dazu, also wir sind gerade am Umstellen von einem Anbieter eines solchen Social Networks zu eben einem anderen, weil ich festgestellt habe, dass ich selber die digitale Umgebung nicht besonders mag. Es war aber technisch das Beste, was ich gefunden hatte zu dem Zeitpunkt, als wir es eingerichtet haben. Und jetzt habe ich gerade einen anderen Anbieter gefunden, der auch von der Umgebung her wesentlich angenehmer ist. Und ich finde, das macht einen Riesenunterschied, wenn du in einer technisch angenehmen, aufgeräumten Umgebung bist, dich wohlfühlst, das auch noch individualisieren kannst, sodass man dort auch gerne die Seite oder am besten auch noch die App aufrufen kann und ganz schnell auch in den Austausch gehen kann. Dennoch nehme ich in solchen Umgebungen trotz Engagement der Community grundsätzlich wahr, dass es sehr, sehr schwer ist, wirklich zu der Interaktion zu kommen und nicht nur zu senden. Also ich erwische mich immer wieder dabei, was heißt erwische, aber ich beobachte, dass ich viel sende oder auch senden muss, damit eine Interaktion stattfindet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es anderen auch so geht, die halt im Unternehmen solche Arbeitsumgebungen einrichten, oder?
Absolut. Und dann haben wir auch oft dieses Gefühl von, oh Gott, da kommt noch was und oh Gott, da pinkt jetzt noch mehr auf. Und dann
mein Eingangsthema, ne?
Ganz genau.
Wollen wir eigentlich nerven oder soll es besser werden? So.
Ja, genau. Und jetzt nervt mich das von links und rechts und jetzt pinkt mich dauernd was an und jetzt höre ich da dauernd irgendeine Glocke im Hintergrund, die mir sagt, dass da schon wieder was Neues passiert ist. Oder es passiert auch nichts und ich weiß gar nicht, wofür ich das benutzen soll. Also da gehen ja oft solche Mechanismen los. Und klar, da wäre natürlich die erste Frage, so, wofür habt ihr das konkret eigentlich eingeführt? Also aus welchem Grund heraus? Was sollte konkret in so einem in dieser Umgebung getan werden? Was sind auch die Rollen der verschiedenen Mitglieder, die da aktiv sein sollen? Welche Anwendungsfälle, Use Cases habt ihr eigentlich? Also welche Probleme werden auch mit dieser sozialen Umgebung gelöst? Ne? Also wir sind ja immer wieder in diesem Feld dabei, rauszufinden, welche aktuellen Herausforderungen und Probleme gibt es und wie können die zum Beispiel über ein Social Intranet gelöst werden. Und eigentlich ist erstmal so, was wäre die Lösung dafür? Und dann geht man ja eigentlich in die Tool-Auswahl. Und was oft passiert, auch in Unternehmen, ist, dass gesagt wird, ja, wir haben das Gefühl, da gibt es irgendwie Herausforderungen. Wir erreichen zum Beispiel alle Mitarbeitenden nicht so, wie wir es wollen. Ja, dann nehmen wir mal ein Social Intranet, dann nehmen wir mal diese Software, weil die grob unsere Anforderungen erfüllt und dann führen wir die ein. Und dann sind Unternehmen oft noch gar nicht an dem Punkt, dass sie ihre Probleme ganz konkret eigentlich sich bewusst gemacht haben und wo jetzt ganz konkret in dieser Social Intranet-Lösung die Lösung dafür liegt und wo ich als Mitarbeitende zum Beispiel ganz konkret sehe, ach guck mal, das war vorher total kompliziert oder ich konnte es gar nicht tun, ich habe da total viel Zeit aufgewandt, es hat mich gestresst, digitaler Stress, weil zum Beispiel Dinge per E-Mail 6-mal am Tag kommuniziert wurden und ich dann 6-mal am Tag eine Massen-E-Mail bekommen habe, was mich total stresst, kann das zum Beispiel in einer smarteren, in einer schöneren Form in einem Social Intranet gelöst werden. Und wenn wir diesen Mechanismus bedienen und sagen, guck mal, das war vorher total kompliziert, anstrengend, hat gar nicht funktioniert, konnte nicht passieren oder konnte nicht durchgeführt werden. Wenn diese Probleme gelöst werden und sich dann einfacher und leichter anfühlen, dann kommt auch Richtung digitale Resilienz nicht dieses Gefühl von, oh Gott, da kommt was Zusätzliches und da kommt jetzt was mich total nervt, sondern ach, cool. Jetzt geht's endlich schneller, einfacher etc.
Ich habe dazu eine Frage und zwar hast du das gerade so schön angefangen mit, dass man quasi problemfokussiert startet und sagt, was sind hier gerade eigentlich die Herausforderungen und wie können wir Social Collaboration Tools oder auch andere Tools vielleicht dazu nutzen, um diesen zu begegnen und vielleicht auch Umstände zu verbessern, Probleme beseitigen etc. Und da dachte ich aber vorher, oder ich habe auf der Frage zumindest gerade darum gedacht, sollte nicht eigentlich jedes Unternehmen, was halt digitales Arbeiten ermöglicht, eigentlich eine solche Umgebung schon schaffen, egal ob es bereits Probleme hat oder nicht, weil ich ja auch immer eine Kandidatin für Prävention bin und sollte man das dann vielleicht einfach als Standard etablieren? Ich meine, das dürfte dich freuen, weil du dann noch mehr Aufgaben hast und dich über zahlreiche Aufträge freuen könntest, aber darum geht's ja gar nicht, sondern es geht ja immer um Wirksamkeit. Macht das Sinn? Oder an welcher Stelle würdest du sagen, wenn jetzt jemand, wenn es noch kein Social Intranet oder kein Kollaborationstool gibt, du merkst, ich springe immer noch in den Begriffen, musst du vielleicht gleich nochmal etablieren, was ich sagen soll. Also an welcher Stelle macht es Sinn, dass man das startet?
Also es gibt natürlich gewisse Formen und Organisationsgrößen etc., wo man schon sagt, okay, also ein Intranet in welcher Ausprägung, Form, mit welcher Software auch immer, brauchen wir schon, weil Intranets heutzutage somit das zentrale Kommunikationsinstrument der internen Kommunikation in Unternehmen sind. Also wenn wir in Konzernen und auch in größeren Mittelständlern unterwegs sind, ne, also ich bin ja auch viel in Unternehmen unterwegs, so zwischen, ich würde sagen, 1.000 und 3.000 Mitarbeitenden, dann brauchen wir irgendeine Ausprägung von dem Intranet, weil wir über den Weg möglichst viele Mitarbeitende erreichen mit den wirklich wichtigen Informationen des Unternehmens. Es gibt ja auch gewisse Informationspflichten, die so ein Unternehmen hat. Und also es ist ja nicht alles nur auf freiwilliger Basis. Gibt es da jetzt eine Kommunikationsabteilung, die Lust hat, Nachrichten zu schreiben und zu veröffentlichen oder nicht? Sondern ich habe ja eine gewisse Informationspflicht. Der Betriebsrat will vielleicht auch, wenn es einen gibt, bestimmte Informationen verteilen. Und ja, ich könnte E-Mails schreiben, Aber damit gehe ich eben auch ein, dass viele zum Beispiel, das habe ich mal in meiner letzten Station vor meiner Selbstständigkeit gemacht, dass man in Outlook oder auch in anderen E-Mail-Programmen dann sich gewisse Regeln installiert, die zum Beispiel interne News-E-Mails einfach automatisch in den Papierkorb verschieben, weil sie einen total nerven.
So, okay.
Also ich brauche irgendeine Form von interner Kommunikationsplattform, die einem Unternehmen ermöglicht, die wirklich zentralen, wichtigsten, relevanten Infos im Unternehmen zu verteilen.
Dazu vielleicht aber, also mein Gehirn stolpert da gerade drüber, weil du gesagt hast, dass es vielleicht eher gegeben ist, über eine solche Plattform Menschen eins zu eins zu adressieren mit wichtigen Informationen, als über den in Anführungszeichen herkömmlichen Weg der E-Mail. Da war ich noch auf einem anderen Stand. Ich meine, ich bin jetzt auch schon lange selbstständig und bin gar nicht mehr so nah dran, dass ich gedacht hätte, dass gerade bei so Geschichten rund um Betriebsrat und Co. man immer noch auf E-Mail eher zurückkommen würde. Wie ist denn da deine Erfahrung so?
Ja, das zahlt alles auf dieses Thema ein. Was sollte man denn tun? Also was muss ich tun? Was brauche ich? Also deine Frage von davor, ne? Wer muss das alles irgendwie einführen? Muss ich das zur Verfügung stellen? Muss ich es nicht? Und ja, klar, alle benutzen E-Mail. Und da muss ich mich einfach fragen, welche Infos müssen per E-Mail raus und welche nicht? Und wenn ich einfach eine gewisse Organisationsgröße erreicht habe, dann werden die Themen, die im Unternehmen unterwegs sind, einfach so viel und so groß, dass ich meine Mitarbeitenden digital mega stresse, das ist jetzt mal meine Hypothese und das ist auch die Bestätigung aus den Projekten, wenn da HR, Kommunikation, Marketing, Betriebsrat, Management, noch eine Management-Ebene etc. pp., IT, was hat IT alles zu kommunizieren im Unternehmen? Stell dir vor, das kommt alles per E-Mail, wenn ich ein Konzern mit 10.000 Mitarbeitenden weltweit bin. Wie mache ich das? Bis hin zu Themen wie Mehrsprachigkeit und Co., die ja über eine E-Mail nicht wirklich smart gelöst werden können. Also ich muss mir ab einer gewissen Organisationsgröße einfach überlegen, wie ich meinen Informationsbedarf und auch meinen Dialogbedarf, also ich möchte mit meinen Mitarbeitenden ja auch ins Gespräch kommen und nicht einfach eindirektional irgendwelche Infos verteilen, wie ich diese Herausforderung löse.
Ja, mein Gehirn springt gerade extrem an, weil ich mir das so vorstelle, wie das dann abläuft. Und einerseits denke ich, ja, warte mal, aber um dann Informationen in so einem Tool abzurufen, muss ich Menschen ja auch dazu bewegen, diese Informationen zu konsumieren. Das heißt, entweder direkt darauf gehen oder ich versende doch wieder Benachrichtigungen, Ping hier, Ping da. Und ich bin eine Kandidatin, ich stelle mal sämtliche Benachrichtigungen aus. Wenn ich Vorträge dazu halte zum gesund digital arbeiten, empfehle ich auch immer eher in Richtung aktiv dreimal am Tag Kanäle zu besuchen, um dann halt wesentliche Informationen abzugreifen und nicht über die Push-Benachrichtigung immer wieder abgelenkt zu werden und aus dem Fokus rausgeriffen zu werden. Und auch da habe ich doch dann die Möglichkeit, vielleicht gewisse Kanäle, also ich als Mitarbeitende eines Unternehmens, einfach zu ignorieren. Wie kriegt man denn das hin, dass die Informationen auch wirklich abgerufen werden? Wie bekommt man das hin?
Jetzt müssen wir auf jeden Fall einen größeren Rahmen aufmachen, weil das natürlich so der zentrale Punkt ist, wo viele Unternehmen sagen, ne? Und wo ich auch tatsächlich mittlerweile, da ja viele Unternehmen Intranets und Co. im Einsatz haben und dann irgendwann merken, es funktioniert gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind wirklich so die Hälfte der Anfragen, die ich bekomme, so wie wiederbeleben wir das Ganze oder was machen wir falsch oder was können wir optimieren und wie kriegen wir die Leute da rein? Und das startet bei dem Thema, was wir am Anfang gesagt haben. Ich brauche wirklich diese, ich nenne es gerne die Hardcore-Business- und Use-Cases, was dieses Intranet und was diese Networks und wie auch immer, welche Form auch immer ich einführe, welche Probleme die lösen und was da ganz konkret passieren soll. Und dann gehe ich natürlich beim Aufsetzen dieser ganzen Umgebung, gehe ich natürlich mit den Mitarbeitenden in Dialog. Ich erarbeite das im Idealfalle mit denen gemeinsam. Ich setze nicht im stillen Projektkämmerlein so ein Intranet auf und veröffentliche das und erwarte, dass alle es benutzen. Das hat man vor 10 Jahren noch gemacht, hat festgestellt, funktioniert nicht richtig. Wir müssen es ändern. Und dann gehe ich in den Dialog, ich erarbeite mit den Mitarbeitenden gemeinsam, was die im Internet brauchen. Ich ziehe mir Redaktionsteams zusammen, schule die, weil auch die News heutzutage nicht mehr rein von der Unternehmenskommunikation kommen. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Anteil, sondern ich möchte, dass die Bereiche, die Abteilungen, die Projektteams ihre eigenen Themen kommunizieren, weil die am besten wissen, wie es läuft oder beziehungsweise was für die interessant ist. Und ich gucke, dass ich zum Beispiel Richtung Communities, wenn ich die integriert habe, dass ich mir da schon diese ersten Community-ManagerInnen zusammenziehe, die in solchen Pilotprojekten, also solchen Beispiel-Communities dann aufbaue, dass ich mit denen gemeinsam arbeite. Hey, Communities, was machen wir damit ganz konkret? Wie kann uns das als Unternehmen nützen? Worauf zahlt das ein? Also wir sind eigentlich in diesen, ich sag mal, der große Rahmen ist Social Communication. So, Intranets, Networks und Co. Wir sind in diesem ganzen Social Communication immer in diesem Thema drin, wie schaffen wir Relevanz fürs Unternehmen, für die Organisation, für die einzelnen Mitarbeitenden? Wann brauchen die diese Tools? Wann sollten die reingucken? Was tun die da drin konkret? Und wie zahlt das Ganze im besten Falle wirklich auf das Unternehmen an sich ein? Es ist ja immer schwer zu gucken, wie wir wirklich, also so ein Return on Investment, sehr schwer in dem Bereich. Aber du merkst relativ schnell, wenn ein Unternehmen die Herausforderung hat, dass zum Beispiel bestimmte Dinge nicht richtig genutzt werden, dann kann man relativ schnell da drin zurückgehen und den Prozess zurückverfolgen bis hin zu Tag 1, wo über das Thema gesprochen wurde und das Projekt gestartet wurde. Und dann sind es genau diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Wenn die nicht getan werden, dann hast du einfach diesen Rattenschwanz, der sich dann durchzieht, dass die Mitarbeitenden sich nicht dazu verpflichtet sehen, in zum Beispiel ein Intranet zu gucken, dass sie nicht wissen, was sie da drin machen sollen, dass es für sie nicht relevant ist, dass sie selber auch keine Aufgaben da drin haben, sie gehören nicht zum Redaktionsteam, sie sind keine Community-ManagerInnen und so weiter und so fort. Das heißt, wir reden heutzutage tatsächlich in fast jedem Projekt über das Thema Eigenverantwortung. Wie schaffen wir bei den Mitarbeitenden ein eigenverantwortliches Verhalten, damit diese über gute Anwendungsfälle und Co. diese Tools auch nutzen und Teil dieser großen Unternehmensgemeinschaft in diesem sozialen Kontext sind.
Mm, total spannend. Und ich sehe da gerade ganz viele Parallelen. Deswegen habe ich so viel aufgeschrieben, falls du das gerade beobachtet hast.
Ich sehe schon immer ganz wild den Stift so.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ich sehe den Tisch nicht. Genau, aber ich sehe mal den Stift so rumzittern.
Ja, sie denkt. Also das ist immer das Zeichen für, okay, da wird gerade was ausgelöst, weil ich gerade sehr an die ans Change Management gedacht habe, also die Impulse daraus und das wofür, du sagst glaube ich wofür, ich sag mal wozu, also quasi die Karotte am Ende der Fahnenstange, dass man die gut halt in die Luft halten kann, sagen kann, was ist jetzt hier eigentlich gerade los, was wollen wir erreichen? Und wir sagen auch im Change Management eigentlich aus Leid entsteht Veränderung, also dass das häufig der erste Schritt ist. Das heißt, das vielleicht dann auch nochmal zu der Frage, die ich dir gestellt habe, die du, glaube ich, so grob beantwortet hast. Vielleicht hast du es auch anders beantwortet, ich habe es nicht so gehört.
Sonst frag nochmal nach.
Ja, gerne.
Das Thema ist so groß, dass ich manchmal nicht weiß, ob ich jetzt dezidiert auf den Punkt eingegangen bin, aber gerne nochmal nachhaken.
Ja, voll fein. Also es war ja diese Frage nach dem, wann wird das eigentlich, muss es nicht jeder, also braucht nicht jedes Unternehmen quasi ein Social Intranet, um schon dem vorzubeugen, aber ich habe weiter bei dir rausgehört, dass es schon hilfreich ist, wenn es halt einen Anlass gibt, aber wenn es halt den Anlass nicht gibt, da sehe ich auch die Parallele zum Change Management, wir verändern selten etwas, was halt einfach etwas besser machen soll, sondern wir verändern meistens etwas, was Leid verursacht, so, also irgendein Mangel, Knappheit, whatever, und dann starten wir meistens, weil es einen großen Aufwand bedeutet, wenn man halt eine Neuerung implementiert. Somit könnte ich das verstehen.
Total wichtiger Punkt. Mega. Also das ist wirklich so ein Satz, den möchte ich mir an die Wand nageln. Dieses, was du gesagt hast, so im Change Management und letztendlich ist ja die Einführung von digitalen Social Communication Tools ist ja ein reines Change-Thema, was ich wirklich, oder nicht ein reines, aber es ist ein riesen Change-Thema in der Organisation. Absolut. Wenn ich etwas nur besser machen möchte, dann ist der oh, manchmal fehlen mir die deutschen Wörter nicht, weil ich so international bin, sondern weil man einfach in diesem Projekt gerne so Englisch spricht. Ja, ich wollte gerade sagen, dann ist der Need, also der Bedarf.
Bedürfnis, genau, das Bedürfnis,
ja, das der Bedarf. Danke.
Bitte.
Oh dann ist der Bedarf einfach nicht so groß, sondern ich mache etwas ein bisschen besser. Und dann denken sich die Leute aber, naja, es ist ein bisschen besser, aber dieser Aufwand und auch dieses Umdenken meiner Alltagsprozesse, wie ich das vorher gemacht habe und so, da ist diese Differenz zwischen jetzt und später nicht groß genug, dass ich das für mich verinnerliche und sage, okay, jetzt muss ich es wirklich machen. Aber wenn es vorher ein Problem gab, also ich vorher zum Beispiel etwas über 7 E-Mail-Schleifen, 6 verschiedenen Dokumentenversionen, bei denen ich nicht mehr weiß, um welche die aktuelle ist, total kompliziert ein Thema beackere, wo ich merke, das hat mich vorher 2 Tage zur Abstimmung gekostet. Und heute mache ich das in 20 Minuten über so eine Community. Na, jetzt wirklich mal in die Luft gesprochen. Dann ist das ja wirklich etwas, was mich vorher wahnsinnig genervt und frustriert hat und jetzt in 20 Minuten gelöst ist. Und dann sind wir an den Punkten, wo ich sage, das sind diese Hardcore-Use-Cases. Wenn man die den Mitarbeitenden in einer guten Change-Kommunikation oder auch im Change-Management gut verkauft und denen gemeinsam die dann auch wirklich nochmal ausarbeitet, und da sind wir wieder dabei, was du ja auch immer sagst, lasst uns die Dinge doch gemeinsam aushandeln, gemeinsam ausarbeiten. Dann sind wir an dem Punkt, dass auch alle Beteiligten verstehen, wofür das da ist.
Ja, und das wäre auch meine Fortführung jetzt gewesen, weil du hast es jetzt eben gerade nochmal wiederholt, dass die Relevanz halt gegeben sein muss, weil sonst nimmst du nicht diesen Aufwand auf dich. Und gerade bei solchen Veränderungsprojekten wie auch das, was du jetzt beschrieben hast, ist es ja kein Sprint, sondern eher ein Marathon. Und dafür brauchst du Durchhaltevermögen zu den Alltagsaufgaben noch. Und wenn da die Relevanz nicht gegeben ist oder vielleicht ist die Relevanz nur nicht kommuniziert worden, was halt manchmal auch der Fall ist, dann ist es natürlich schwer, Menschen auch zur Beteiligung, also in den Beteiligungsprozess mit integrieren zu können, weil die Bereitschaft gar nicht da ist. Aber wenn erstens klar ist, dass das Bedürfnis oder der Bedarf nicht nur an einzelnen Stellen vorhanden ist, zum Beispiel in der Geschäftsführung oder was auch immer, sondern bei einer großen Anzahl von Mitarbeitenden und man das auch einmal wiedergespiegelt bekommen hat, sag mal, wie geht's euch eigentlich damit über, ich weiß nicht, wie ihr das macht, Umfragen und Co. Und man dann halt tatsächlich weiß, okay, es ist kein Einzelthema, sondern es ist hier gerade so ein riesengroßes Ding bei uns im Unternehmen. Jetzt müssen wir etwas tun, dann hat man ja bereits schon den ersten Schritt der Beteiligung. Also ist man den ersten Schritt der Beteiligung ja auch schon gegangen durch wir hören euch, wir nehmen euch ernst. Wenn man es dann leider verpuffen lässt, ja, herzlichen Glückwunsch, dann ist die Liebesmühe irgendwie umsonst gewesen. Aber es wäre der erste Schritt für mich immer, auch da schon zur Beteiligung aufzurufen, weil wir sagen, wir nehmen eure Bedürfnisse wahr und wir wollen, dass sich etwas verändert. Und jetzt bitte kommt aber mit dazu, damit wir es auch bedarfsgerecht halt auch umsetzen. Nicht, dass wir jetzt in den luftleeren Raum etwas gestalten, was dann nachher überhaupt ja in der Realität keinen Sinn macht.
Und dann würde ich gerne nochmal die Frage, die ich vielleicht noch nicht vollends beantwortet habe, gerne zu Ende beantworten, nämlich brauchen alle das in Klammern, was auch immer, in welcher Form auch immer. Und dann kommen wir genau zu dem Punkt, wenn ich diesen Bedarf nicht habe, wenn Mitarbeitende sagen, das stört mich das nicht, das ist doch völlig fein, wie es heute läuft, dann muss ich mir wirklich überlegen, in welche Richtung es geht. Und irgendeine Form von Social Communication auf Toolbasis brauchen wir schon. Und im Zweifelsfalle ist es tatsächlich zum Beispiel in kleineren Organisationen Microsoft Teams oder andere chatbasierte Kollaborationstools, weil ich zum Beispiel darüber auch eine gewisse Form von Kommunikation und Informationsverteilung im Unternehmen betreiben kann. Das muss jeder für sich wirklich feststellen, in welcher Form und wie man das genau macht. Aber ich war ja auch bei einem Unternehmen jetzt Anfang des Jahres drin mit 100 Mitarbeitenden, die gesagt haben, ah, wir merken irgendwie, wir erreichen Leute nicht, die sind bei uns auch international verteilt, global verteilt, auf mehreren Kontinenten mit mehreren Zeitzonen. Es gibt zum Beispiel Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, die sagen, wir sind uns so nah, weil wir, ich glaube, das Thema hatten wir schon mal in einer Folge, weil wir zum Beispiel an einem Standort sitzen. Wir haben regelmäßige persönliche Meetings, wir kommen regelmäßig zusammen. Da muss ich jetzt nicht künstlich einen digitalen Raum einführen, in dem die Kommunikation, die momentan im analogen Raum total gut funktioniert, übertrage, weil niemand versteht, warum. Aber in Unternehmen, die zum Beispiel Zeitzonen, Sprachenherausforderungen haben, die nicht regelmäßig zusammenkommen, dass die zum Beispiel auch da sehr vielleicht auch regional fokussiert sind und gar nicht untereinander so viel miteinander zusammenarbeiten, brauche ich ja irgendwas, wo ich die wieder zusammenbringe, weil wir sind ja ein Unternehmen, eine Organisation. Da ist es aber wahrscheinlich ein ganz anderer Lösungsansatz als das Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitenden in schon eher Konzernstrukturen. Und da muss man einfach wirklich gucken, was passt.
Ja, finde ich gut, dass du das so sagst, weil das ist, glaube ich, auch was gewesen, was wir kurz angepinkt haben, dass wir darüber doch mal sprechen wollten, wie das eigentlich mit verschiedenen Organisationsformen oder Unternehmensgrößen halt auch ist. Ich glaube, das können wir an anderer Stelle gern nochmal aufgreifen. Ich glaube, gerade ist es noch nicht so weit, weil ich tatsächlich 2-3 Sachen hier noch auf meinem Spickzettel habe, die ich gerade bei dir noch rausgehört habe und auf die ich gern nochmal eingehen würde, weil ich mir auch da vorstellen kann, dass das unsere Zuhörenden interessieren könnte. Und zwar hast du gesagt, dass es ja auf Eigenverantwortung ankommt, also dass es unterstützt werden sollte, die Eigenverantwortung zu stärken. Und ich habe, glaube ich, selber aber auch das Interesse noch hinzugefügt, also dass da vielleicht eben durch diese Beteiligung schon in den Anfängen eines Social Collaboration oder Communication Projektes schon die Beteiligung möglich wurde, das könnte vielleicht auch schon dazu führen, dass ich mich involviert fühle und dann mich auch automatisch in der Tool-Landschaft halt mitbeteilige an Austausch und Interaktion, weil ich es ja von Anfang an mitbekommen habe. Und da habe ich aber 2 Fragen dazu. Und zwar, ich glaube, oder vielleicht auch Meinungen, ich glaube, es könnte schwierig werden, wenn ich in einem Unternehmen zu Hause bin, in dem ich mich eh nicht mehr zugehörig fühle und denke, ach, jetzt das auch noch. Also ich zitiere an dieser Stelle, das ist, glaube ich, kein selten ausgesprochenes Wort. Und was die da schon wieder machen, also das könnte auch ein Zitat sein. Und vielleicht hat das aber auch manchmal mit verschiedenen Generationen zu tun. Und das ist jetzt eher eine Hypothese, weil die digital affine junge Generation vielleicht auch viel leichter in Interaktion geht und das somit so aufgrund von Social Media halt ganz simpel ist, da hier mal ein Like, da einen Kommentar und so weiter hinterlegen. Aber vielleicht ist es bei einer älteren Generation überhaupt gar nicht so gang und gäbe. Und vielleicht bedingt auch das Zugehörigkeitsthema und diese digitale Gewohnheit das eine oder das andere. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Themen aufgegriffen und ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Verzeih, aber das beschäftigt mich gerade.
Ja, absolut. Ich versuche das gerade für mich zu merken. Also wir hatten das Thema Eigenverantwortung, wir hatten das Thema Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen
Danke.
An sich.
Ja, ja. Und Generationen.
Akzeptanz, genau, und Generationenverhalten. Vielleicht einmal Generationenverhalten, weil ich das in der internen Kommunikation auch öfter habe, auch bei Veranstaltungen oder so, bei Lehrveranstaltungen, die ich auch gebe, ab und zu mal. Ja, wir haben prinzipiell zwischen Generationen verschiedene Schwerpunkte. Also zum Beispiel, wir sehen, dass eher die jüngere Generation, also wirklich Richtung Gen Z und auch noch ein bisschen die Millennials, dass die zum Beispiel solchen Anwendungen wie Chatbots offener gegenüberstehen und sagen, ja, cool, ich möchte nicht mehr über eine klassische Suche in dem Intranet oder auch in anderen Tools gehen, sondern ich schicke meine Anfrage in Chatbot und der gibt mir eine Antwort und sagt mir, wo ich das finde. Und umso älter die Leute werden, desto weniger willig sind sie vielleicht, so ein Chatbot zu benutzen. Aber auch jetzt nicht so, dass wir sagen, alle über 35 wehren sich und alle unter 35 finden das total cool, sondern wir haben in den verschiedenen Generationen auch die sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, und die sagen, finde ich total cool. Also das hatte ich auch schon in Redaktionsschulungen. 26-Jährige, die vor mir sitzen und sagen, was soll denn der ganze Kram? Und 55-Jährige, die sagen, mega cool, die letzten 20 Jahre hat das mich dauernd genervt und jetzt können wir das endlich lösen.
Okay.
Und so.
Aha.
Total witzig. Also das sind so ganz witzige Situationen, wo man merkt, viele Dinge sind auch einfach ein Einstellungsthema und kein Generationenthema. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. Oh, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Wir werden es im Nachhinein nochmal googeln und in die Shownotes packen. Zu Fixed Mindset und Growth Mindset. Oder? Das ist auch so ein Basisliteratur, hätte ich fast gesagt. Ist auch schon länger her, dass ich es gelesen habe. Aber der Grundansatz ist eigentlich, dass es Menschen gibt, die eher ein Fixed Mindset haben. Und das eine ist nicht schlechter als das andere. Darum geht's gar nicht. Sondern es gibt, wenn man es mal ganz grob einordnen will, diese zwei Mindset-Typen. Die einen sind eher so auf dieses Hier und Jetzt fokussiert, so wie es jetzt ist, und dass sich die Dinge nicht großartig weiterentwickeln, sondern ich nehme es, wie es ist, und es ist doch auch gut, wie es ist und so weiter. Und falls du dich noch tiefer an die Inhalte des Buches erinnerst, gerne ergänzen. Und dieses Growing Mindset ist eher, dass ich vom Mindset her mich immer weiterentwickle und immer davon ausgehe, dass es vielleicht auch weitergeht, dass ich Dinge verbessern kann, dass ich mich nochmal woanders hin entwickeln kann, dass ich neue Impulse aufnehme, so in die Richtung. Habe ich das richtig weitergegeben, bevor ich in meinem Gedankenstrang weiterlaufe?
Ich glaube, das reicht für dieses Level, aber was vielleicht da besonders hervorzuheben ist, das ist halt jetzt so auch aus der Persönlichkeitsanalyse heraus, womit ich mich ja gerne auch im Coaching beschäftige, dass man halt sagt, es gibt halt gewisse Ausprägungen auch des Charakters, die sind halt einfach aufgrund von Genetik schon mal mitgegeben. So. Und dann gibt es aber noch die Möglichkeit, die andere Hälfte der Persönlichkeit über Sozialisation zu verändern. Und wenn dann halt, egal ob jetzt Genetik oder Sozialisation, eher diese Ausprägung von es ist nun mal alles so, wie es ist, herrscht, dann ist es natürlich auch schwer, dann Veränderungsimpulse mitzugeben und sich aber damit zu beschäftigen und zu sagen, also ich glaube, ich habe den Eindruck, dass nur Menschen dieses Buch oder solche Bücher solcher Art halt auch lesen, die auch etwas verändern wollen. Und das ist trotzdem aber sehr spannend, gerade zum Beispiel auch als Führungskraft, sich damit auseinanderzusetzen und dann mal in die Beobachtung zu gehen, was für Menschen habe ich jetzt hier gerade eigentlich mit an Bord, vielleicht auch in so einem Kommunikationsprojekt, um zu sagen, ist es eher die Kategorie, die so ein bisschen fixed ist, oder ist es die, die eher auf Weiterentwicklung, Lernen und so weiter aus ist, weil ja gerade auch die Begleitung solcher Veränderungsvorhaben gut mit purer Psychologie auch zu gestalten ist und man da halt einen ganz wesentlichen Einfluss darauf nehmen kann, dass man einen anderen Umgang auch während eines solchen Projekts miteinander entwickelt und dann vielleicht auch tatsächlich dazu auf andere Art und Weise führen kann, dass das Neue auch gerne in Empfang genommen wird und man trotzdem aber nicht genau die Menschen überrumpelt, die jetzt eher in Richtung Beständigkeit gehen. So, ich habe jetzt nicht wirklich kommentiert, ob das Buch genau von dir wiedergegeben wurde, aber ich wollte unbedingt das andere Thema mit aufbringen.
Absolut, und das ist schön, da kann ich nämlich wieder anknüpfen, weil genau das ist es. Also ja, Fixed und Growing Mindset sagt so ein bisschen was über die Tendenz aus, wie ich vielleicht mit Veränderungen umgehe, wie ich mit Themen umgehe, so wie meine Persönlichkeit vielleicht gestaltet ist. Generation sagt was darüber aus, wie so die grundsätzlichen Tendenzen sein können, aber dann hat es wieder genau viel mit Genetik, Sozialisation etc. pp. Zu tun, wie sich das dann tatsächlich ausgestaltet. Also wir können immer so ein bisschen, und die Tendenzen gibt es ja in der internen Kommunikation zum Beispiel, dass ich ja versuche, mir irgendwie die Mitarbeiterschaft greifbarer zu machen, und ich muss ja irgendwie meine Zielgruppen definieren und ich muss die ja irgendwie für mich greifbar machen und sagen, okay, wie ticken die, mit welchen Themen bekomme ich die, was interessiert die, worauf haben die Lust, wo möchten die sich einbringen, was erwarten die auch vom Unternehmen und von der Kommunikation etc. Und deswegen sind das wirklich alles so Themen, auch Richtung, ich habe mit dem Unternehmen schon abgeschlossen und eigentlich bin ich schon auf der Suche nach einem neuen Job, lasse ich mich dann noch quasi in so eine Entwicklung Richtung neue, modernere Kommunikationsumgebung mitreißen. Ja, könnte sein, wenn ich ein Typ bin, der oder die sagt, hey, klasse, das ist vielleicht jetzt für mich der Impuls zu sagen, ich sehe, dass sich im Unternehmen was bessert, ist doch eine coole Geschichte. Ich guck mal, was die da machen und ob sich dadurch wirklich was bessert und ob die Frustrationspunkte, die ich vielleicht bisher hatte, durch diese neuen Social Communication oder Social Collaboration Tools gelöst werden, weil es mich zum Beispiel, also für mich ist das zum Beispiel der größte Frustrationspunkt in meiner Arbeit, wenn ich Projekte per E-Mail organisieren muss, weil es zum Beispiel beim Kunden keinen digitalen Arbeitsraum gibt oder weil es auch so ein kleines Projekt ist, dass es sich zum Beispiel auch nicht lohnt, weil wir wirklich nur ab und zu eine E-Mail und ein Dokument hin und her schicken und dann wäre ein digitaler Arbeitsraum zu viel. Aber das ist zum Beispiel für mich der absolute Frustrationspunkt. Es macht mich wahnsinnig. Und wenn dann zum Beispiel so eine Person sagt, ey, cool, das gucke ich mir jetzt nochmal an, ich gebe quasi dem Unternehmen nochmal eine Chance, wäre das so ein Impuls. Und andere sagen, nee, also ich bin durch. Mhm. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Selbst wenn das ein Problem von mir löst, ich bin durch, ich bin raus, dann ist es das. Und diese ganzen Themen, und jetzt ziehe ich nochmal den Rahmen zum Thema Eigenverantwortung, da ist nämlich auch wieder so dieses Charakterliche und gehe ich eher davon aus, dass das Unternehmen die Dinge für mich tut oder bin ich ein aktiver Bestandteil dieses Unternehmens und der Kommunikation und des Austausches und so weiter. Und es gibt diejenigen, die sagen, nee, ich möchte Informationen bekommen. Ich möchte auch, dass das Unternehmen selbst entscheidet, was für mich am relevantesten ist. Dann gibt es Mechanismen im Internet, dass ich genau diese News bekomme. Ich muss gar nicht großartig selber was machen und dann ist gut. Und es gibt die anderen, die aber sagen, nee, ich möchte gucken, was es alles gibt. Ich möchte mich bei Themen einbringen, die mich interessieren, wo ich auch einen Beitrag beisteuern kann und so weiter und so fort. Dann sind das wieder die, die sich zum Beispiel mehr einbringen. Und das wollen wir eigentlich fördern, dieses Eigenverantwortliche, dieses ich gucke, was für mich relevant ist und wichtig ist und bringe mich ein. Und nur noch zum Schluss ein kleines Beispiel, wirklich klein, weil wir, also manchmal ist es wirklich auf einem niedrigsten Level, dass wir über das Thema Eigenverantwortung reden, wenn es zum Beispiel um Benachrichtigungseinstellungen geht. Und dann sind wir wieder bei diesem Ping, Ping, links und rechts. Und das lässt sich in modernen Tools ein Stück weit ja individualisieren und wir sagen ja auch personalisieren, also auf sich selber einstellen, worüber per E-Mail, per Push-Benachrichtigung, per XYZ bekomme ich Benachrichtigungen, in welcher Frequenz, über welche Form der Aktivitäten und so weiter und so fort. Und dann gibt's ganz viele, die sagen, ich bekomme zu viele E-Mails. Ja, aber du kannst das selber einstellen. Du kannst das selber kontrollieren. Und das ist immer wieder ein Thema vom Kleinen bis ins Größte, was sich einfach durch das Thema zieht.
Und da denke ich natürlich sofort wieder, ja, warum bei so einer Einführung eines solchen Tools nicht auch am Anfang gleich drüber zu sprechen. Und es hat ja auch viel mit Kompetenz zu tun, also das Tool zu schulen und zu sagen, übrigens, das kannst du damit machen. Und dann haben wir eigentlich auch wieder den Anknüpfungspunkt an die digitale Resilienz oder digitalen Stress. Das passt schon ganz gut. Ich habe tatsächlich aber gerade bei dir bei dem Eigenverantwortungsthema noch was anderes mit dabei gehabt, was vielleicht auch so ein bisschen in diese Zugehörigkeit mündet. Und ich versuche mal, das einfach noch kurz zu sagen. Vielleicht kannst du darauf eingehen, so dass wir dann danach bald zum Schluss kommen, weil wir mal wieder unsere Stunde fast schon überschritten haben.
Genau, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken.
Ja, genau, wie immer. Sehr gerne. Machen wir. Weil tatsächlich dachte ich dann auch, das erlebe ich nämlich in unseren Communities auch, egal ob jetzt auf LinkedIn, ob in Gruppen, in denen ich zu Gast bin oder wo ich Gruppen aktiv steuere oder bei uns in unserer systemischen Netzwerk-Community. Das ist ja schön und gut, dass man dann vielleicht die Eigenverantwortung gestärkt hat und sagt, okay, du kannst dich aktiv beteiligen, du kannst aktiv deine Themen einbringen und das so mit ein bisschen steuern. Aber dazu gehört, glaube ich, manches Mal auch ganz schön viel Mut und das Gefühl von, ich darf das jetzt gerade hier und ich nehme mir das raus, ich werde auch nicht angegriffen. Was ist mit einer digitalen Netiquette an der Stelle? Muss man sowas vielleicht auch vorher definieren? Wie verhalten wir uns so? Was sind unsere Werte an der Stelle? Und ich glaube, es gelingt auch nur, Menschen halt in diese Interaktion auch zu bringen, wenn das Zugehörigkeitsgefühl da ist, um jetzt einmal die Kurve nochmal zu nehmen zu dem einen Baustein. Was sagst du dazu?
Ja, ich fürchte, wir müssen es wirklich auf eine der nächsten Folgen erweitern, weil du hast jetzt so dieses ganze Kulturthema auch aufgebracht, dieses Commitment-Thema zum Unternehmen, dieses Identifikationsthema mit dem Unternehmen, mit meinem direkten Umfeld, mit meiner Arbeit. Also da sind ja jetzt so ganz viele Dinge bis hin zu Netiquette, Guidelines, worauf einigen wir uns eigentlich im Unternehmen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir uns austauschen wollen, was sich natürlich wiederum aus diesen ganzen unternehmenskulturellen Gegebenheiten auch ableitet. Also da hast du jetzt ein riesengroßes, wunderschönes Thema aufgemacht, was ich gerne mit dir noch weiter diskutieren würde, auch nochmal stärker auf diesen Punkt einzugehen. Wie schaffen wir es, mit der Einführung neuer Tools nicht den Eindruck zu vermitteln, dass da etwas Zusätzliches kommt, weil ich zum Beispiel in dem Rahmen auch gucke, in der Bestandsanalyse, was lässt sich reduzieren und zum Beispiel zusammenpacken und ne, dass zum Beispiel auch keine Redundanzen zwischen verschiedenen Tools auftauchen, sondern dass ich im besten Falle reduziere, Symbiosen nutze und so weiter und so fort. Ah, Riesenthema. Du merkst schon, ich liebe es. Es ist einfach mein Kernthema und ich finde es so schön, weil es da so 1000 verschiedene Aspekte gibt, die auch, und das macht das Thema so schön, aber natürlich auch herausfordernd, die einfach bei so einer Einführung und Etablierung von solchen Social Communication Plattformen und Netzwerken etc. einfach beachtet werden müssen.
Ja, finde ich gut, dass du da jetzt gerade sagst, komm, lass mal auslagern in eine der nächsten Folgen, weil tatsächlich ja auch das Thema Commitment, Kultur oder Identifikation mit dem Unternehmen, das beschäftigt mich ja auch sehr, so sehr, sehr, wenn ich mit Werten arbeite oder ich verstehe Change Management ja auch eher als Werteausrichtung und so weiter und so fort und im Zusammenspiel auch mit Kommunikation und so weiter. Somit können wir das gerne aufgreifen. Ich habe eh Notizen gemacht, das ist, glaube ich, immer so mein Job hier gerade, weil ich schreibe immer in rasender Geschwindigkeit alles mit, was so nebenbei auffliegt. Nicht, dass die KI das im Anschluss nicht aufgreifen kann, aber es ist noch schöner, die von uns als relevant empfundenen Punkte tatsächlich nochmal hier zu bewahren, sodass wir dann wirklich auch an anderer Stelle darauf zurückkommen können. Ja, bin ich dabei. Meine Güte, das war jetzt aber hier Energy Flow und so weiter und so fort. Also ja, war richtig gut. Also das nur am Rande. Also wir sind ja noch in der Auswertung, wir sind ja auch noch online. Somit vielleicht die Frage zum Ende oder vielleicht ein Punkt. Möchtest du dazu jetzt noch etwas sagen, was gerade ungesagt ist, weil es ja so dein Kernthema ist? Und vielleicht möchtest du ein oder zwei Sätze noch sagen oder hast du alles gesagt, was für den Moment jetzt wichtig war?
Vielleicht noch ein Gedanke, den ich gerne ergänzen würde, weil ja auch, also egal wo ich gerade stehe oder an welchem Punkt, in welcher Phase auch immer, ne? Also wir haben noch kein Intranet und denken über was nach oder wir haben schon eins und es läuft nicht so richtig oder wir haben schon lange eins und wir denken über eine Erneuerung, also ein Relaunch nach etc. pp. Oder wir wissen nicht, was wir tun sollen. Oft lassen sich diese Fragen auch nicht sofort beantworten. Also ich glaube, viele haben das Gefühl, so das muss man doch irgendwie wissen oder da gibt's was Allgemeingültiges, was ich vielleicht noch nicht entdeckt habe oder so. Und das ist ja genau die Arbeit, die da passiert, nämlich diese Dinge rauszufinden und dann zu gucken, wie man was am besten passt oder wie man die Dinge weiterentwickeln kann. Und auch wenn man das Gefühl hat, so das Kind ist schon im Brunnen gefallen oder da ist schon diese Formulierung kommt auch oft, da ist so verbrannte Erde. Ne? Wir haben das irgendwie mit der ersten Internet-Einführung, hat nicht gut funktioniert, gibt's jetzt verbrannte Erde, kommen wir nicht mehr dahin, dass die Leute noch ein Internet nutzen würden. Ich bin der Meinung, es gibt für all diese Herausforderungen Lösungen und das muss man nicht alles irgendwie aus dem Köcher ziehen und sagen, hier gibt's die Top 10 Antworten auf diese Probleme, sondern ich bin immer ein großer Fan von einer ordentlichen Analyse, einer Bestandsaufnahme, weil sich dann aus diesen Kernerkenntnissen, aus so einer Analyse lassen sich eigentlich alle anderen Dinge total gut ableiten und sehr logisch ableiten. Also das vielleicht nochmal, falls ihr das Gefühl habt, oh, wir sind da irgendwie in der Sackgasse oder so. Glaube ich nicht. Ich glaube, es geht immer weiter und ich bin ein ganz großer Fan von diesem Growth Mindset, dass sich die Dinge immer weiterentwickeln und verbessern lassen, aber vielleicht noch nicht die Kernherausforderungen erkannt wurden. Und da liegt wirklich das Spannende drin.
Wie schön, dass du jetzt einen Resilienzfaktor gerade bedient hast, die Zuversicht und zwar die Zuversicht auf Lösung. Also das heißt, eigentlich hast du sogar zwei bedient, Zuversicht und Lösungsorientierung in der digitalen Welt. Das freut mich natürlich sehr, dass
Siehst du das du mal verfolgt hast. Du färbst auf mich ab.
Ah, das hoffe ich doch sehr. Nein, Quatsch. Mein Anerkennungsmotiv wurde gerade bedient. Vielen Dank dafür. Sage mal, wie ist jetzt gerade so, womit gehst du denn heute raus zu deinem Herzensthema? Wahrscheinlich hast du es gerade schon formuliert, aber vielleicht willst du noch ein, zwei, drei Worte dazu bringen zum Ende. Womit gehst du heute raus?
Mit der Erkenntnis, dass wir noch mindestens 6 weitere Folgen zu dem Thema brauchen.
Sehr schön.
Nehmen wir. Womit gehst du raus?
Danke. Mit einem fluffigen Gefühl. Ich glaube, das wäre es tatsächlich an der Stelle. Ich bin gerade gut unterhalten worden, also durch den Austausch mit dir, das stelle ich fest. Und ich fühle mich inspiriert, weil wir, glaube ich, mal wieder über unsere Themen gesprochen haben und alleine durch diesen Austausch schon wieder bei mir so ein paar Impulse gelandet sind. Und genau das ist das, was ich eigentlich auch mir von unserem Podcast-Projekt so erhoffe. Und das ist genau die Stimmung, die ich total gerne mag. Somit vielen Dank dafür und vor allem vielen Dank für deine Energie, die du zu diesem Thema so gerne und gut aufbringen kannst. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörenden das auch tatsächlich wahrgenommen haben. Danke.
Sehr schön. Mir geht's genauso.
Hervorragend. Dann würden wir jetzt zum Schluss kommen und euch aber tatsächlich noch zwei, drei Sachen mitgeben wollen. Also ich mache es einmal nochmal förmlich, und zwar freuen wir uns weiterhin über eure Bewertung. Ja, Bewertung im Internet gibt man nicht nur, wenn man etwas blöd findet, sondern vielleicht, wenn einem auch etwas gefallen hat, und macht das gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder direkt auf unserer Podigy-Seite. Und schön wäre auch, wenn ihr nicht nur Sternchen vergebt, sondern darunter vielleicht einen Kommentar hinterlegt. Das mögen die Algorithmen dieser Welt sehr, sehr gerne. Dafür sind wir euch dankbar. Und wenn ihr mit uns in Interaktion gehen wollt, dann macht es entweder, wenn das öffentlich sichtbar sein soll, über die Podigy-Seite, die wir euch immer wieder verlinken, auch auf Social Media oder direkt auf den Social Media-Plattformen. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte das nicht öffentlich machen, sondern würde lieber Jana direkt schreiben oder Sandra direkt schreiben, dann könnt ihr das herzlich gerne auch machen. Und wir nehmen weiterhin gerne eure Fragen auf und entgegen oder vielleicht auch Resonanz, sodass wir das bei der nächsten Folge wieder aufgreifen können. Und da als Besonderheit jetzt auch noch, das haben wir uns überlegt, weil es vielleicht auch sein kann, dass ihr sagt, oh, das ein oder andere Thema, das berührt uns hier im Unternehmen gerade sehr, oder ich kenne ein Unternehmen, das ist gerade mega in dieser Themenwelt drin und ich brauche da mal irgendwie ein 15-minütiges Gespräch, einfach so ein bisschen einen Resonanzraum dazu, was kann ich jetzt vielleicht auch gerade tun. Somit würden wir euch immer im Anschluss an die Folgen zu dem Thema der Folge so 15-minütige Coffee Talks anbieten, und das könnt ihr gerne in Anspruch nehmen. In den Shownotes sind die Kontaktdaten hinterlegt, da könnt ihr uns gerne anschreiben, und ich weiß, dass Jana noch einen Event-Tipp für euch hat.
Genau, zum Thema Austausch und als Event-Tipp, ohne natürlich zu groß Werbung machen zu wollen, aber ich selber werde auch hingehen, das ist die Voices in Berlin am 24. und 25. April diesen Jahres, also nur noch einen Monat entfernt, und das ist eine zweitägige Konferenz zum Thema interne und digitale Kommunikation, mittlerweile wirklich so das Größte, was man im Dachraum hat, mit dem Fokus auf interne Kommunikation neben dem Kommunikationskongress zum Beispiel, wo es ja um generell strategische Kommunikation geht. Ich werde da sein, und ich freue mich, wenn vielleicht die eine oder andere Person, die hier zuhört, wenn ihr auch da seid oder wenn ihr dadurch nochmal den Impuls bekommt, vielleicht zu gucken, ob ihr da hinkommen möchtet. Ich glaube, es kann ganz spannend sein, wenn man sich für das Thema Social Internet, Social Communication und alles drumherum interessiert. Und ich freue mich dann, wenn wir vielleicht auch da Zeit und Muße haben, meinen Kaffee zusammen zu trinken und uns auszutauschen.
Prima. Vielen Dank für den Veranstaltungstipp. Ich glaube, ich schaffe es nicht mit dabei zu sein, aber dafür gibt es zahlreiche andere Gelegenheiten für Austausch.
Wir sehen uns in Hamburg.
Ja, ich freue mich sehr. Okay, in Ordnung. Dann wünsche ich dir und unseren Zuhörenden jetzt einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wer das wann wie hört, und sagt:
Schöne tschüss. Restwoche, das genau. Passt immer.
Und tschüssi, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.